Lecker Händel am frühen Morgen? Nee. Jetzt kommt das Programm für Vegetarierinnen und Vegetarierinnen, die es werden wollen. Nämlich im Interview der Kollegen von Radio Lora München mit dem Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion für Agrarpolitik, Friedrich Ostendorf. Der hatte nämlich eine Pressemitteilung verschickt, in der er vor der Massentierhaltung beschleunigenden Ausweitung des MRSA-Bakteriums warnte, das in deutschen Krankenhäusern inzwischen zum größten Patientenrisiko geworden ist und wohl für eine riesige Anzahl von Toten jedes Jahr sorgt. Nur was hat das antibiotikaresistente Bakterium mit zusammengefechten Federvieh viel zu tun? Die Kollegen aus München haben Herrn Ostendorf, der übrigens auch selbst Bauer ist, danach gefragt, um zunächst noch viele weitere gute Gründe zu hören, warum man gegen Massentierhaltung Stellung beziehen sollte. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es wirklich so vegetarisch und vegan wird.
Wir haben ja erstmal Ursache und Wirkung zu betrachten. Hier ist es so, dass wir ja in den letzten Jahren einen unglaublichen Ausbau des Baus von Hähnchen, sprich Hühnchenanlagen, da ja auch Männer und Frauen hier gemästet werden. Man sagt immer gemein, in Hähnchenanlagen ist nicht ganz korrekt. Also Masthühnchenanlagen haben. Es ist auch so, dass in unserer Gesellschaft erstmal fernab der MRSA-Problematik etwas steigender Bedarf an Hühnchenfleisch ist. Wir legen ungefähr im Verbrauch über den Kopf der deutschen Bevölkerung ein halbes Kilo in manchen Jahren zu, in manchen Jahren auch nicht, so dass ein leicht erhöhter Verbrauch da ist, der sicherlich dann auch begründet, dass man einige Ställe zubauen kann. Aber wir haben nämlich einige Ställe in der Beantragung und im Bau, sondern aktuell 900, wenn wir die alle auf 40.000 Hähnchen, nein, nicht 40.000, sondern 39.999 umlegen. Das ist die Stalleinheit. Diese Ställe sind immer so groß, weil ab 40.000 müsste der Nachbar in der Bürgerbeteiligung beteiligt werden. Und in der Regel ist der Nachbar, der nicht Betreiber eines Hühnchenstalls ist, gegen diese Anlage. Und von daher hält man ihn außen vor, indem man die 40.000 unterschreitet. Nachzählen tut natürlich niemand. Ich unterstelle mal, dass man beim Einstallen dann nicht so genau zählt, sondern dann, wir gehen mit diesem Hühnchenfleisch, natürlich wird das nicht weggeschüttet, dieses Hühnchenfleisch geht auf die Weltmärkte, geht nach Westafrika und richtet hier verheerende Schäden an, weil es dort die doch vorhandene, in den Ländern vorhandene eigene Produktion, oftmals die Produktion der Bäuerinnen, das ist auch ein Gender-Aspekt, wie das heute neudeutsch heißt, denn die Hühnchenhaltung ist in der Regel in Afrika Frauensache und ihr Einkommen, völlig unmöglich macht, völlig ruiniert, in ganz kurzer Zeit ruiniert, dadurch, dass dieses billige Hähnchenfleisch den Markt dort überschwemmt. Aber wenn der Landbevölkerung es völlig unmöglich gemacht wird, irgendwie noch rentabel bleiben wir beim Hühnchen, ein Hühnchen zu erzeugen, um das zu besonderen Festtagen essen zu können, weil es überhaupt nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist, dann führt das eben dazu, dass sie hungert, weil sie gar nicht mehr die Möglichkeit hat, irgendwas vernünftig wirtschaftlich zu betreiben, zu erzeugen.
Mal abgesehen vom ethischen Aspekt der Massentierhaltung, ich kann mich gut erinnern, ich habe mal eine Putenmastanlage gesehen, die war völlig legal, also brav nach Gesetzestext.
Die widerlichste Art, die ich überhaupt kenne.
Ja, mir ist so schlecht geworden, ich habe seitdem kein Putenfleisch mehr angerührt.
Da sind wir beide einer Meinung. Ich bin kein Vegetarier, aber ich habe auch mal einmal das Vergnügen gehabt, eine Putenmastanlage etwas näher, länger zu genießen. Seitdem esse ich, ich esse alles eigentlich. Ich bin bekannt dafür, dass ich hier auch nicht mehr, mich nicht bange mache vor mir unbekannten Lebensmitteln, aber ich esse kein Putenfleisch. Ja. Weil wenn ich dann, das sage ich auch als Politiker, hat man hin und wieder das Vergnügen, an kalten Buffets, an warmen Buffets vorbeizuschlendern. Das ist nun mal so, gerade im Ernährungsbereich, in dem ich mich tummel, kommt man kaum in Berlin daran vorbei. Man hat dort manchmal Menschen, auch oft weiblich, hinter sich vor sich, die dann sagen, ich will aber gar kein Fett, ich will aber ganz bewusst leben, ich nehme nur Pute die Gute. Das hört man schon mal gerne, Pute die Gute, dann dreht sich's bei mir immer. Aber diese Pute ist so, die ist so extrem gezüchtet. Man muss hier über Qualzucht nachdenken, man muss über Tierschutz nachdenken, weil diese Pute ist so gezüchtet, dass sie völlig widernatürlichen Anteil an Brustfleisch hat, Der Brustfleischanteil ist 37%. Die Naturpute, die natürliche Rasse hätte vielleicht 15-16% Brustfleisch. Also ich sag mal, mehr als doppelt so viel Brustfleisch ist an diese Pute herangezüchtet. Und dadurch verändert sich die Statik solch eines Tieres. Gleichzeitig geht das einher mit einem hochkonzentrierten Futter, sodass eine sehr junge, noch nicht ausgewachsene, im Körperbau, im Knochenbau noch nicht ausgewachsenes Tier, das ist aber bei Hühnchen genauso, eine große Fleischlast tragen muss und damit natürlich permanent Schmerzen auch empfindet und natürlich die Gelenke, die Knochen völlig überlastet sind, die Statik nicht stimmt, weil es nach vorne alles geht. Am Ende der Mast sind die männlichen Tiere, die aus extrem schwerer werden noch als die weiblichen bei dieser Extremzucht. Diese männlichen Tiere sind oftmals in den letzten Wochen der Mast nicht mehr in der Lage, sich auf den Beinen zu halten und bleiben dann liegen. Diese Bilder kennen wir, die sind ja immer mal wieder auch in der Presse, in den Medien, dass diese Puten dann liegen bleiben in dem Mist, auf dem sie stehen. Das ist ja noch ein Problem, dass sie in einem eigenen Kot stehen, der ja dann erst entfernt werden kann, weil sie so eng gehalten werden, wenn sie rauskommen zum Schlachten. Dann wird die Bitterstall natürlich sauber gemacht. Aber sie stehen die ganze Lebenszeit, als kleine Küken beginnt, auf diesem Einstreu, auf dieser Einstreu. Und diese Einstreu wird dann irgendwann nass und sehr kotreich und sehr ammoniakhaltig und andere Dinge. Und da kommen wir jetzt auch zur MRSA. In diesem, nicht jetzt bei der Pute, beim Hühnchen ist es genauso. Im Hühnchen, bleiben wir erstmal beim Hühnchen, entstehen dann natürlich auch Keime, die problematisch sind. Der Staphylococcus aureus, der in dem MRSA-Namen drinsteckt. MRSA bedeutet methicillinresistenter Staphylococcus aureus. Das heißt, er ist gegen bestimmte Antibiotikagruppen wie der Methicillin-Antibiotika resistent. Das ist etwas sehr Problematisches, was wir beobachten müssen, weil das zum Beispiel eben dann in dieser Einstreu, wo diese in dieser schwierigen Luftbedingungen, diese Tiere stehen ja in praktisch in geschlossenen Haltungen, die, wenn die klimatisiert werden mit technischen, mit Ventilatoren, mit Technik in der Luft, sind diese Keime, die sind durch diese extrem enge Haltung, sind die natürlich sehr massiert da. Die Frage ist einfach, wir verlangen, dass hier viel stärker beobachtet wird, was kommt aus den Schornsteinen dieser Stallhaltung heraus, was verbreitet sich in die Umwelt. Die Umwelt heißt praktisch der Nachbar irgendwann auch. Für die Natur ist es auch ein Problem natürlich, aber auch der Nachbar, der in seinem Garten Sommertag denkt, ich tue mir was Gutes, mit seiner Frau im Liegestuhl liegt und vielleicht in der Abwurffahne solch einer Mastanlage liegt, der muss natürlich nachdenken. Der muss ins Nachdenken kommen, nein, ich will es nicht relativieren, er hat wirklich ein Problem, er ist möglicherweise bedroht. Man muss sich das genau angucken, wie die Verbreitung ist.
Nun reden wir nicht über ein paar Dutzend Opfer, die MRSA in Deutschland jährlich fordert, sondern Sie sprechen von einer mittleren Kleinstadt?
Ja. Bleiben wir nochmal bei den Hühnchen. Wir haben hier ja natürlich in den Stallhaltungen, ich sage, es geht um 40.000er Stelle immer. Wenn man solch eine Halle sieht bei sich in der Nachbarschaft, kann man immer davon ausgehen, wenn sie neueren Datums ist, dass sie um die 40.000 Tiere enthält. Diese Haltung ist genormt. Diese Stallanlage ist ungefähr etwas über 20 Meter breit und 100 Meter lang. Das heißt, es sind 2000 Quadratmeter da. Das heißt, in diesen Stallhaltungen stehen dann 20, 22 Tiere auf dem Quadratmeter. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Quadratmeter ist keine große Fläche. Das kann man sich vorstellen mit dem Zollstock, wenn man den auslegt. Und da stellt man sich bitte vor, da stehen 22 Lebewesen drauf, kleine Hühnchen, die 1,5, 1,8 Kilo schwer sind am Ende und drängen sich dort. Also eine wahnsinnige Enge. Wir haben eben im Grundgesetz stehen als Anspruch, in einer zivilisierten Gesellschaft steht bei uns im Grundgesetz, das Mitgeschöpftier ist zu schützen. Darüber muss man nachdenken, ob das der Schutz ist, den wir ihm angedeihen lassen, der in einer zivilisierten Gesellschaft wie der unsrigen die richtige Erklärung ist für das, was wir im Grundgesetz als hohes Gut haben. Wir schützen das Mitgeschöpftier, denn das Tier kann sich nicht wehren. Das Tier ist darauf angewiesen, dass der Mensch es umsetzt, den Schutz für sie. Sie selber sind nicht in der Lage, sich das zu erkämpfen. Wir waren beim MRSA. Der MRSA ist dann natürlich das eins der großen Problemfelder, die wir zu betrachten haben, wird heute überhaupt nicht betrachtet, wird ignoriert, wird ausgeblendet, weil er nämlich dann, man kann ja sagen, was sollen die Keime, Keime sind immer in der Luft, interessiert mich gar nicht. Diese Keime können aber dann bei geschwächten Menschen, die krank ans Krankenhaus gelangen, natürlich dann in dem Krankenhaus eine außerordentliche Dynamik entwickeln können, wenn man das nicht genügend beobachtet. Holland, Niederlande, unser Nachbarland, machen generelle Eingangskontrollen. Das ist ja das, was wir fordern. Generelle Eingangskontrollen, um sicher zu sein, dass hier nichts reingetragen wird.
Gab es übrigens in Mönchengladbach hervorragende Modellversuche, die gezeigt haben, dass das auch in Deutschland genauso funktioniert.
In der Euregio-Region gibt es dieses Screening, dieses MRSA-Screening, wo das genauso bei herauskommt. Wir sagen, das muss genereller Standard werden. Ich würde mir wünschen, wir brauchten es nicht. Das würde aber bedeuten, wir würden uns von diesen Haltungen trennen. Ich glaube, sie sind nun erstmal da. Jetzt müssen wir sehen, dass wir den Kontakt ins Krankenhaus oder den Sprung ins Krankenhaus so schwer wie möglich machen, weil hier ja geschwächte Menschen sind, die dann natürlich besonders gefährdet sind. Sie fragten eingangs nach der Frage, dass es auch Beispiele gibt, wo das gegen Null geht. Ja, gibt es. Es ist letztlich zu sagen, Haltungen, Schweine, Hühnchen, egal welches Tier, die sehr viel geringere Tierzahlen, extrem geringere Tierzahlen natürlich haben, die ihre Tiere auf Stroh halten, die nicht dieses Leben auf dem Mist, auf dem eigenen Exkrementen so stark irgendwie, wo da mal sauber gemacht wird zwischendurch, wo immer mal wieder in einem festen Turnus frische Einstreu reinkommt, all diese Exkremente herausgefahren werden, aus dem Stall wegkommen, vom Tier, vom Kontakt. Aber eben ganz der entscheidende Punkt ist, dass viel geringere Tierzahlen da sind, viel weniger Enge da ist, dass diese Haltung, die Menschen, die da arbeiten, keine MRSA tragen. Das ist untersucht worden vom Robert-Koch-Institut.